Herzlich willkommen zum Trail Magazin Podcast Folge 25. Und ich begrüße den Herrn Wischniewski bei mir. Hallo, lieber Dennis.
Hallo, Tom. Hallo, Herr Stetter. Wir haben Jubiläum heute, Folge 25. Ich dreh durch.
Ja, ich muss auch sagen, es geht Schlag auf Schlag. Ich finde, wir haben einen echt guten Tonus reinbekommen, oder?
Ja, wir sind in so einer... ich esse noch.
Finde ich gut. Du isst ja was Gutes.
Du hast nämlich Brot mitgebracht.
Ja.
Immer wenn du kommst zur Podcast-Aufnahme in die Redaktion, bringst du in aller Regel frisches Brot mit.
Ich habe in Folge 23 Besserungen versprochen.
Ja, du ziehst es durch. Also du ziehst es mit dem frischen Brot so durch, wie wir jetzt diese Regelmäßigkeit mit dem Podcast durchziehen. Wie geht's dir eigentlich?
Sehr gut. Also ich bin immer noch total, wie soll ich sagen, positiv geflasht von all den irren Schuhen, neuen Schuhen, die wir so in die Redaktion bekommen haben.
Ja.
Aber nicht nur die Schuhe haben mich geflasht, sondern auch sowas Kleines, Nettes, zart gelbes, was draußen auf so einem kleinen Podest liegt, die neue Thigh-Cap.
Ach so, was? Okay.
Und die ja bald rauskommen wird.
Mhm.
Und auch der Belt, der draußen liegt. Also
ja.
Ich bin ja ein Fan von Dingen, die nicht nur funktionieren, sondern auch schön ausschauen und sich gut anfassen. Und ich muss sagen, ich freue mich drauf, wenn ich das dann auch tragen darf, das Zeug.
Mir geht's ja ähnlich. Ich kann mich ja tierisch über so Produkte freuen.
Voll.
Ja, ich weiß gar nicht, wie ist das gar nicht so eine gute Eigenschaft? Man sollte sich ja über die tolle Frühlingsluft freuen, über diese riesigen Blüten der Magnolie, über die sollte man sich jetzt freuen. Und ich freue mich über mein altes, sehr altes Auto, das ich jetzt nach dem Winter wieder aus der Garage holen darf.
Zu Recht.
Da freue ich mich drüber.
Ja.
Und ich freue mich auch über so neue Trailrunning-Schuhe. Stück Plastik, mehr ist es ja nicht, aber ich freue mich trotzdem drüber. Und ich kann mich da auch total so reinsteigern in so Sachen und da...
Ja, auch so ein bisschen Materialismus.
Fetisch, so
ja.
Ein bisschen, ja, genau.
Also Schuhfetisch haben wir ja beide sehr ausgeprägt und so ein bisschen Materialismus darf da schon sein. Aber eben, um das nochmal zu spoilern, die neue Thigh Running Cap ist halt tatsächlich eine richtige funktionelle Running Cap, die auch als solches wirklich funktioniert, weil sie halt so super soft und weich ist. Ja.
Und wie clever du das machst, Tom. Hier quasi unsere Eigenmarke so ganz smart in diese Folge reinholst. Es ist ja so eine Werbung, wie man sie sich nur wünschen kann.
Ja, und vor allem als unabhängiges Medium mit eigenem Brand ist es naheliegend, dass man den natürlich auch bewirbt. Und ich finde auch nachvollziehbar, oder? Und
absolut.
Jeder, der mich kennt, weiß, ich würde ausschließlich Dinge bewerben, zu denen ich auch 100% stehe, wo ich auch dahinter stehe.
Ja.
Und das sind Produkte, die machen einfach Spaß. Ich meine, ich trage ja selber fast jeden Tag irgendwie eine Thigh Cap oder Socken oder ähnliches. Und von daher
freut mich natürlich. Ich bin auch sehr happy mit der neuen Mesh Cap.
Ja, eigentlich ja Kollektion, oder?
Ach, Kollektion.
Willst du es kurz spoilern oder willst du es noch?
Nee, also in Kollektionen, wer kommt da jetzt aufs Haus zugelaufen? Wer ist das?
Nicht schon wieder
ein... Nein, aber die Frau, die jetzt auf die Redaktion zuläuft, die hat quasi einen Pullover und eine Hose an in der Farbe von der Cap. So ein helles Beigebraun.
Vielleicht sollten wir die Cap anbieten. Passt vielleicht nicht ganz zu ihr, aber...
Ich weiß nicht. Meinst du, die klingelt jetzt bei uns?
Was könnte die bringen?
Ich weiß es nicht. Brot?
Sorry, das ist mein Job.
Nee, sie hat sich verlaufen. Sie dreht um. Naja, okay, gut. Wir wollen uns nicht ablenken lassen.
Korrekt.
Von Dingen, die vor dem Haus passieren.
ausschließlich von Dingen, die hier in der Redaktion liegen.
Also nochmal wegen Thai und den neuen Produkten. Nein, du, eine Kollektion ist es nicht. Da kommen jetzt neue Belt raus, aber auch nur in Anführungsstrichen ein neues Design, so neue Illustrationen, die ich gezeichnet habe. Die Cap ist tatsächlich gänzlich neu. Das ist ein neuer Produzent und das ist ein ganz anderes Material und die ist super soft. Die kannst du quasi in der Hand komplett zusammenlegen. Das ist dann so groß wie ein bisschen größer als ein paar Socken wahrscheinlich so zusammengelegt. Genau, und nochmal zwei Paar Socken, die neu rauskommen. Wird so in 10, 14 Tagen im Shop sein, aber eine neue Kollektion ist es nicht. Okay,
aber bevor wir das abschließen, noch ganz kurz. Der Belt ist ja, der hat sich ja seit dem ersten stark verändert vom Stoff und vom ganzen Design. Also das ist ja jetzt so eine wirklich wie so eine kleine Litfaßsäule. Also es ist ja ein richtiges Kunstteil eigentlich. Ja. Viel Farbe drin. Mir gefällt es super gut. Und muss auch sagen, dass mir der so bei meinen Läufen, ich war ja lange kritisch den Belts gegenüber, weil mich das immer gedrückt hat so, aber jetzt mit dem Stoff und mit dem ganzen Aufbau, ich bringe da viel rein und es macht Spaß, die Dinge, wo man schnellen Zugriff braucht, da einfach bei sich zu haben, schnell zugreifen zu können eben. Ja.
Also ich laufe nur mit Belt, also selbst wenn ich jetzt eine Stunde hier mal laufen gehe, also hier von der Haustür weg laufen gehe eine Stunde, wo man ja eigentlich jetzt nicht wirklich viel bräuchte, habe ich den immer, also ich habe den immer an, weil Handy drin ist und Schlüssel und so und vielleicht eine Flask oder ein Gel.
Also ich bin froh, dass ich bei den...
Ich habe auch, klar, wir haben natürlich einen guten Zugriff aufs Lager hier. Ja. Also ich habe, ich weiß nicht, bestimmt 7, 8 von den Belts immer irgendwie irgendwo rumliegen. Mhm. Genau, wenn man natürlich ja auch sagen muss, das ist ja auch fast ein... Entschuldigung, jetzt muss ich husten. Es ist ja auch fast ein Kleidungsstück, ein Belt. Der liegt eng an. Es ist ja auch nur so ein Nylonstoff. Den musste ja eigentlich auch nach 2, 3 Mal laufen, waschen. Sollte man den auch zumindest kalt Handwäsche auswaschen, sonst muffelt es ja auch.
Und der eigentliche Vorteil ist ja gar nicht der Belt, schon der Belt als solches, aber der größte Vorteil, den so ein Belt, finde ich, mit sich bringt, ist, dass du eigentlich bei einem langen Lauf dein Litervolumen in der Weste wirklich runterschrauben kannst, massiv runterschrauben kannst. Mhm. Weil du einfach gerade so viel, was auch ein bisschen Gewicht und so ein bisschen Regenjacke zum Beispiel, Gels, Riegel, bringst du ja alles unter deine Belt. Kopfhörer, genau. Und Stöcke natürlich. Ja.
Wenn man das will, ich weiß, das ist jetzt nicht jedermanns Sache, die am Belt zu haben, so hinten am Rücken. Aber wenn man da damit, also ich komme gut damit klar.
Ich drehe die Belt auch um, bei mir sind die Stecken dann vorne.
Ja, mache ich auch oft, stabiler irgendwie. Ja, genau. Ja, das stimmt. Das ist unfassbar praktisches, total simples Produkt an und für sich. Ja, es ist ja eigentlich nicht viel, aber ich finde es auch unglaublich praktisch. Ich muss verraten oder ich darf verraten, dass wir schon mal an einem Belt gearbeitet haben, der weit über das hinausgeht, was der Belt, den wir jetzt haben, ist.
Okay.
Der Tom Wagner, der Freund von uns und ein sehr guter Läufer aus Österreich, viele kennen den vielleicht, der ist auch so ein Product Geek oder wie man das
absolut
nennt. Ja, ist er.
Technik Freak
und der hat mir auch mal so ein paar Produkte mal zukommen lassen, die er in dem Bereich halt, also Belts, die er gut findet und was er sich vorstellen könnte, und da habe ich mal versucht, sowas zu machen, aber die Umsetzung ist dann tatsächlich dann auch nicht so ganz so einfach. Aber ich glaube, zumindest fürs nächste Jahr würde ich nochmal an das Thema voll rangehen und dann nochmal was weiterentwickeln, was Belt angeht und was es so vielleicht noch nicht gibt.
Ja, ich glaube auch, das ist noch ein bisschen in den Kinderschuhen das Thema.
Genau, weil die Belts, die echt gute Features haben, die gibt's, aber die sind mir dann auch zu schwer. Das sind dann
teilweise auch sehr teuer. Die Satisfy Belt, die ist ja schon wirklich eine richtige Investition.
Ja.
Ist ein super Produkt. Aber ich laufe die Thighwear selber super gerne. Ich habe die erste, die zweite und die jetzt, die aktuelle. Ja. Und freue mich jetzt auf die ganz, ganz neue. Also, um das abzuschließen, in 2 Wochen können wir pünktlich zum Frühlingsstart los shoppen, oder?
kann man shoppen. Freue ich mich, wenn was bestellt wird. Nehmen wir ein bisschen Geld, das ist gut.
Das ist perfekt, ja.
Das ist immer gut. Aber jetzt was ganz anderes. Unser heutiges Thema, Tom. Mhm. Wir wollen uns in der heutigen Folge darüber unterhalten, wie so ein Alltag aussieht. Mhm. Ein Alltag eines Trailrunners, eines traillaufenden Menschen, so wie wir das sind. Aber auch darüber hinaus wollen wir uns darüber unterhalten, wie vielleicht ein Alltag aussehen kann, soll, von Hobbyläuferinnen, Läufern und wie ein Alltag aussieht von so einem richtigen Profi, von einem richtigen Berufstrailrunner oder von einer Läuferin, Läufer, die so semi-professionell die Sache angehen, weil, da hatten wir uns vorher kurz drüber unterhalten, die meisten, die doch quasi diesen Profi-Running, Elite-Running-Stempel haben, sind ja eigentlich nicht zu 100%.
Sind schon Elite-Runner, aber keine
Profi-Runner. Sind schon, aber keine Profis. Ja. Also die performen wie Profis und halten oft auch mit Leuten gut mit, die vollumfänglich Berufs-Trailrunning betreiben, aber haben natürlich schon Jobs, manchmal halbtags, manchmal reduziert auf 30 Stunden. Aber da wollen wir uns nachher mal drüber unterhalten.
Genau.
Wir haben da einen relativ guten Einblick bei ein paar Elite-Runners, die wir so kennen.
Genau.
Können da ein bisschen was erzählen. Am Ende vielleicht ja auch mit unserer eigenen Meinung, was wir für sinnvoll halten und was wir uns für uns hätten mal vorstellen können. Ja. Es ist ja auch so. Also ich glaube, so ein Alltag von einem Elite-Runner, von einer Profiläuferin, Läufer, stellt man sich stark romantisiert vor. Und am Ende, vielleicht will man das doch nicht so haben. Aber da können wir uns auch noch drüber unterhalten.
Unbedingt, ja.
Viel spannender. Tom, du bist zumindest in letzter Zeit und auch gegenwärtig weit mehr in dem Sport drin als ich. Das heißt, du trainierst mehr, du investierst mehr, du hast größere Umfänge im Training, du läufst mehr Wettkämpfe und dementsprechend habe ich auch das Gefühl, dass Laufen dein Leben mehr bestimmt als meines. Zumindest das praktische Laufen. Das theoretische Laufen, da bin ich vielleicht immer noch mehr
wahrscheinlich
im Thema.
Ja.
Aber dieses praktische Laufen, das ist doch seit einigen Jahren bestimmt sehr dein Alltag. Aber Tom, sag mal, wie sieht denn dein Alltag aus? Du hast einen normalen Job.
Ja, genau. Also ich habe einen normalen Job. Im Prinzip habe ich zum einen natürlich die Arbeit fürs Trail Magazin, wo ich ja glücklicherweise sehr viel meiner Trainingszeit wo einfach die Synergie passt, ja, wo die Schnittstellen da sind und das eine begünstigt dann halt das andere. So, also Arbeit, Trail Magazin, Laufen, Check, das kann ich gut miteinander verbinden, aber mein Hauptjob ist halt die Arbeit als Ausbildungsmeister für junge angehende Bäckerinnen und Bäcker und Verkäuferinnen und Verkäufer. Und das ist halt ein 9-to-5-Job. Und mein Tag startet halt unter der Woche immer um 4.30 Uhr in der Früh und endet um 21 Uhr am Abend.
Gut, aber der Tag um 4.30 Uhr, der fängt um 4.30 Uhr nicht mit der ersten Trainingseinheit an, sondern
doch.
Ja.
Wow. Also wenn man es als Training, ich finde alles, was der Sache zuträglich ist, der Sache mit Sport, ist irgendwo ein Training und ich mache wirklich jeden Tag, also 7 Tage die Woche, nicht nur unter der Woche, in der Früh um 4.30 Uhr erstmal eine halbe Stunde Rücken, Mobilität, Stabilität, also
nicht deine
Rumpf, Rücken, doch.
Kann ich abfragen bei deiner Frau?
Ja.
Die wird es bestätigen.
Die zeigt mir auch täglich einen Vogel, dass ich das mache.
Ja.
Aber, also ich könnte theoretisch noch eine halbe, dreiviertel Stunde länger im Bett liegen bleiben, aber ich habe einfach da schon Lehrgeld zahlen müssen, was eben fehlende Stabilität im unteren Rücken vor allem angeht. Und habe dann irgendwann, da gibt es ja so diese 90-Tage-Regel, das heißt, Dinge, die du 90 Tage täglich zur gleichen Zeit machst, werden irgendwann zur Routine. Und ich habe das dann wirklich über 3 Monate durchgedrückt und das ist
jeden Tag. Da liegt ein Schalter oben dann.
Mhm. Das okay. ist jeden Tag so mein Start. Kaffeemaschine anmachen, mhm. Kaffee rauslassen und dann auf die meine Yogamatte ausrollen, meine Blackroll rausholen, meine 2 Tennisbälle, wo ich meine Füße, die Faszien meiner Füße bearbeite in der Früh und dann eben erstmal halbe Stunde Rücken und dann eben Füße noch so ein bisschen Blackrollen vielleicht, wenn ich am Tag vorher eine längere Einheit gemacht habe. Und dann geht der Tag eigentlich erst richtig los.
Okay, Respekt. Gut, dann ist es irgendwann 5:30. Was passiert ja, dann?
Genau. Dann ziehe ich mich an, dann mache ich mich auf den Weg zum Bahnhof, weil ich fahre jeden Tag 45 Minuten nach München rein in die Arbeit. Mhm. Genau, dann purzle ich da aus dem Zug raus, gehe in die Arbeit.
Ja,
ja und da startet mein Tag immer so um sieben, kurz vor sieben.
Ja.
Genau, und endet dort dann so gegen 16, 16:30 so. Also das ist eigentlich Montag bis Freitag wirklich so der größte Block an Zeit unter Tag, der
okay, aber jetzt
für
ich,
Arbeit drauf
jetzt geht. Jetzt habe ich, bevor du weiter den Tag noch zu Ende erklärst,
ja.
die Frage 4:30, 16:30, sitzt du dann nicht, du fährst ja dann mit dem Zug wieder retour.
Richtig, korrekt.
Sitzt du dann nicht im Zug und bist dann einfach müde?
Doch häufig, also nicht jeden Tag. Es kommt immer so ein bisschen drauf an, wie intensiv gerade so die Trainingsphase ist, klar. Mhm. Dann natürlich Allgemeinzustand, das kennt ja jeder, ja. Man hat Tage, wo es einem gut geht, wo es einem nicht so gut geht. Das, was mich tatsächlich stresst, sind meistens immer so die überfüllten Züge. So, das stresst mich einfach. Ich, so diese Nähe und diese Enge mit Menschen, das vertrage ich nicht so. Aber okay.
Ja.
Kaufe ich tatsächlich mit. Mir ist Autofahren dann auch nicht so wert, dem zu entgehen. Ja, aber das hilft nichts. Also ich habe ja keinen Trainer als solches, sondern ich trainiere sehr intuitiv und mache im Prinzip Dinge, die logisch sind, die ich aus anderen Trainingssteuerungen kenne, aber auch Dinge, wo mein Gefühl sagt, das ist jetzt gut, das jetzt passt jetzt, um mein Ziel zu erreichen. Ja, und in der Regel steige ich dann so 2-3 Mal die Woche ein bis zwei Stationen vor zu Hause aus und ich ziehe dann schon in der Arbeit mein Laufgewand an und laufe dann von dort irgendwas zwischen 13 und 20 Kilometer heim, je nachdem.
Ach so, das wusste ich nicht.
Okay. Das spart Zeit. Das ist unfassbar effektiv.
Ja.
Ich habe nicht die Zeit, also jetzt gehen wir mal davon aus, ich fahre erst heim und gehe dann laufen.
Kein Thema.
Klar, oder? Aus dem Zug raus, rauf, ja. Umziehen, bla bla. Und diese Umzieherei habe ich mittlerweile schon so perfektioniert in der Arbeit. Bei mir liegt alles schon bereit. Das heißt, wenn meine Schüler den Raum verlassen, ziehe ich mich um, mache mir meine Flask voll, pack mein Zeug in den Rucksack, laufe dann zum Bahnhof und im Zug räume ich dann meine Laufweste so, wie ich es brauche, wie es angenehm ist und dann Kopfhörer auf und dann laufe ich heim.
Mhm. Wie ist das so, das Interesse im Zug? Fragt da mal jemand?
Machst du da? Nee, München ist eine recht schnelllebige Stadt und die Leute
alle feiern. Alle sich selber beschäftigt.
Ab und zu trifft man mal Menschen, die zumindest, schauen sie so aus, ähnliches vorhaben wie ich.
Okay.
Das ist immer ganz witzig, weil man sich dann so von oben bis unten beäugt und man merkt, dass da so eine kleine Sympathie da ist, zumindest.
Kann ich mir vorstellen.
Und das ist dann immer ganz witzig, aber im Großen und Ganzen sind die Leute am Abend eher mit sich und ihrem Feierabend beschäftigt.
Große cool. Stadt eben.
Okay. Ja,
gut.
Genau.
Ah ja, okay, und dann läufst du heim, dann bist du...
Ja, ich also
sieben daheim,
mindestens 1,5 Stunden, so 1,5 bis 2,5 Stunden, irgendwas in der Range, je nachdem, ob ich Höhenmeter mit reinpacke. Wir haben ja glücklicherweise auch Berge direkt vor der Haustür. Das heißt, ich kann das ins Unermessliche eigentlich ziehen, diese Runde.
Ja.
Und ja, dann komme ich irgendwann genauso 19 Uhr heim. Sowas.
Ja.
Und dann freue ich mich erstmal natürlich auf die Dusche. Das ist nochmal so wie neu geboren sein. Und dann geht meine liebe Moni sich frisch machen.
Ja.
Und in der Zeit richtig Abendessen her. Genau. Ich koche auch fast jeden Tag. Also ich schaue schon, dass jeden Tag was Warmes auf den Tisch kommt.
Ja.
Gutes Brot gibt es ja sowieso
ja.
jeden Tag. Ja, und dann ist es eigentlich immer so, das Highlight des Tages ist eigentlich immer so das abendliche Beisammensitzen und
gemeinsames Essen.
Gemeinsam essen, gemeinsam nochmal den Tag so ein bisschen Revue passieren lassen oder auch nicht. Muss man ja auch nicht jeden Tag machen. Nö. Genau. Und einfach, ja, nochmal ein bisschen runterfahren, bevor man ins Bett geht. Mhm. Ja, und dann ist ja naheliegend, dann passiert dann auch nicht mehr viel. Ne? Dann
sehr viel Routine ja. bei dir.
Ausschließlich.
Ausschließlich. Ja. Gewollt und vermutlich sehr zufrieden da, damit.
Ja.
Und du brauchst es auch, oder?
Ja, also die Routine ist gewollt
ja.
und ich werde eher nervös, wenn sich irgendwas verändert. Also wenn ich jetzt zum ja. Beispiel so einen unvorhersehbaren Termin noch reinkriege
ja.
Oder ja, irgendwer noch was von mir will oder so, das macht mich dann, da merke ich schon, wie ich mit
oh, dann bin ich vorsichtig in Zukunft mit dem Wissen.
Na, wir planen ja Gott sei Dank langfristig vor. Ja. Also das passt, aber ja. ich glaube tatsächlich an die Macht der Routine. Das ist ein sehr effektives Mittel, um,
ja. Gewohnheitstier.
Gewohnheitstier und auch, ich habe letztens ein Gespräch geführt, ich weiß nicht, wie du dazu stehst, über das Thema Schweinehund. Also dieser komische Schweinehund, von dem alle reden, den habe ich natürlich früher als Dicker, ich war ja, also jetzt mittlerweile wissen es ja wahrscheinlich die meisten Hörer und Leser, dass ich früher mal einiges mehr auf den Rippen hatte. So, da gab es natürlich den Schweinehund schon im Kontext ja. laufen, so.
Ja.
Aber jetzt gerade heute muss ich mich einbremsen, dass ich nicht zu viel mache. Wie ist das bei dir? Also jetzt nicht unbedingt laufen. Überhaupt, hast du ein Thema mit einem Schweinehund? Kennst du den?
Ich kenne den nicht so. Also ich glaube, bei mir geht es nicht um den Schweinehund. Ich glaube, wenn ich ein Ziel habe, so ein sportliches Ziel, dann kriege ich das schon umgesetzt und dann will ich das auch. Und dann ist nicht die Frage, ob ich einen Schweinehund habe und mich jetzt das nicht hinkriege, mich zum Training oder so zu zwingen.
Also das
insofern kenne ich den Begriff natürlich schon, aber da wurden ja ganze Laufbücher drüber geschrieben schon. Ja,
korrekt,
ja.
Aber ich glaube, es lässt sich gut verkaufen,
das Thema. Ja, es lässt sich gut verkaufen ja. mit dem, was du willst, kannst du schaffen und ja. so und Schweinehund besiegen. Habe ich noch nie das Thema.
Weißt du, was interessant ist? Die Leute, die solche Bücher schreiben, Dean Knessis zum Beispiel, nehmen wir mal als Beispiel.
Ja.
Das sind alles so Leute, so one of the million. Das sind Leute, die können 1000 Kilometer im Monat laufen oder ja. in 2 Monaten und verletzen ja. sich halt nicht. Aber das sind halt die allerwenigsten ja. und die können solche Dinger machen. Und als Inspiration finde ich es gut. Als Vorbild würde ich es mir jetzt nicht unbedingt, ich glaube, ich würde mich selber auch nicht unbedingt als Vorbild nehmen, aber das.
Ich glaube, die meisten Leute, die Laufbücher schreiben, taugen nicht zum Vorbild.
Wahrscheinlich nicht, ja.
Zur Inspiration sicherlich schon.
Ja.
Klar, muss ich mich jetzt dazu zählen.
Ich wollte gerade sagen, du hast auch ein Laufbuch geschrieben.
3 sogar.
Ja, stimmt.
Aber als Vorbild taugen diese Leute meistens nicht. Nee.
Aber Inspiration zu sein ist ja meistens viel nachhaltiger als einfach nur ein Vorbild zu sein.
Das ist aber auch echt, Vorbild sein ist ja auch echt eine Bürde. Also boah, es geht ja auch mit einer Verantwortung einher.
Aber die Inspiration ist, glaube ich, angenehmer, weil du ja dann sozusagen ja. den oder diejenige, wo du inspirierst, dann irgendwann sozusagen in die eigene, ja, ins eigene Schaffen entlässt. Aber ja. als Vorbild bist du halt immer irgendwie so präsent, musst präsent sein. Du musst ja Vorbild sein. So
ja.
als Inspiration ist man ja sozusagen nur so eine Denkhilfe, so ein ja. Anstoß, oder? So mein
ja.
Empfinden.
Ja.
Aber hast du das Gefühl, dass du mit deinem Buch, wir haben vorhin so lachen müssen, weil das Buch natürlich immer noch verkauft wird bei dir im Shop.
Bestimmt,
und hat jemand bestellt, ja.
ja. ja genau.
Aber hast du das Gefühl, ich würde dann gerne auch auf meine eigene Frage antworten, dass dieses Buch oder überhaupt so diese ganze Story, die da drum gebaut ist, dass die eine Inspiration für viele Menschen ist?
Von dem letzten Buch jetzt?
Überhaupt, einen Sommer lang, deine München-Istanbul-Aktion?
Ja. Für sehr viele war das eine große Inspiration, das weiß ich, ja. Da habe ich relativ viel Feedback bekommen.
Ja.
Jetzt natürlich nicht mehr, es ist einfach jetzt ab und zu bestellt es nochmal jemand, das glaube ich jetzt im Shop ist, aber zum Beispiel im Internet bei Amazon gibt es das gar nicht mehr, das gibt es nur bei uns im Online-Shop, sonst gibt es das nirgends mehr. Aber ich weiß, dass das viele inspiriert hat, so dieses ich packe mein Zeug und laufe einfach mal schnurstracks einfach in eine Richtung über mehrere Wochen, das trifft, also damals vor ein paar Jahren, aber auch jetzt trifft es schon sehr viele an dem Nerv.
Weißt du, warum ich eigentlich jetzt gerade auf diese Frage gekommen bin? Ich würde gerne den Dennis Wischniewski aus 2016 in diesem Sommer fragen, wie schaut denn eigentlich dein Alltag gerade aus?
Ja, ja, genau. Ja, es ist natürlich ein großer Unterschied. Also mein Alltag als traillaufender Mensch sieht natürlich anders aus als deiner, weil mein Alltag sehr dominiert und bestimmt wird von Trailrunning in einer theoretischen Art und Weise und weniger in einer praktischen Art und Weise. Ist jetzt ein bisschen besser. Ich laufe wieder mehr.
Ich wollte gerade sagen, du bist ja momentan sehr fleißig unterwegs.
Ja, sehr fleißig würde ich nicht sagen, aber ich schaue, dass ich jetzt jeden Tag irgendwie was mache und genau, dass das vielleicht mit dem Transvulkania dann auch klappt in 5 Wochen.
Ja.
Das zum einen, aber mein Alltag 2016 hat natürlich anders ausgesehen. Also der Alltag 2016 in diesen 2 Monaten, wo ich von München nach Istanbul gelaufen bin, der hat natürlich so ausgesehen, um 6.30 Uhr oder um 7 Uhr aufstehen, im Hotel oder in der Pension schlecht frühstücken, weil es nichts Vernünftiges gab. Aber ich habe mein eigenes Müsli dabei gehabt, das war okay. Einen schlechten Kaffee trinken und dann um kurz vor 8 loslaufen. Ja, und dann 60, 70 Kilometer laufen. Und am Nachmittag, eher am frühen Nachmittag sogar, an Punkt B ankommen.
Essen.
Duschen, also einchecken.
Ja.
Duschen, eine halbe Stunde sich aufs Bett legen, Social Media, ein bisschen.
Auch damals E-Mail. Schon
Social Media? Ja, damals Essen? Schon.
Ja, ja, okay.
Ja. Ja. Ein bisschen irgendwie was hochladen, auf der Mediathek oder auf dem iPad irgendeine schwachsinnige Serie gucken.
Schwarzwaldklinik?
Schwarzwaldklinik, Pastewka.
Und Medien bedienen. Du hast ja damals, war ja recht reges Medieninteresse auch da von den lokalen Medien da unten.
Mal ein Interview geben, mal kam irgendein Radioreporter oder so.
Ja.
Genau, sowas. Dann irgendwie
Strecke organisieren, oder?
Nochmal? Ach, das war eigentlich, nee, also die Streckenplanung, das war easy, muss ich sagen. Ja, ja. Und und dann irgendwie Abendessen gehen und ins Bett. Also das war so ein ganz, 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 ganz strukturiert, aber
es hört sich genial an.
Der Alltag war halt, der Kern des Tages war natürlich dieses Laufen. Du bist natürlich 60, 70 Kilometer laufen, bist du natürlich beschäftigt. Es nimmt natürlich viele Stunden ein.
Ja.
Und dann ganz viel Pflege. Pflege des Körpers, Pflege des Geistes. Ja, also ich sag mal, wenn du einfach so eine halbe Stunde, Stunde auf dem Hotelbett rumgammelst und irgendeine Serie guckst, das ist ja so ein bisschen Recovery einfach auch so für den Geist. So,
total.
Ja. Und dann massierst dich noch so ein bisschen selber und ein bisschen Black Roll und hängst da halt so im Zimmer rum. Mei, das ist halt einfach so Recovery-Zeit, die man da hat.
Wie viel würdest du sagen, hast du so fürs Essen investiert? Also nicht im Sinne von Geld, sondern Aufmerksamkeit. Hast du schon geschaut, dass du immer gut und reichlich isst oder hast du da nicht so drauf geguckt?
Ich habe halt während dem Laufen habe ich so dieses, also diese üblichen Sachen, damals waren das diese Powerbar-Gums, die ich gut vertragen habe. Im Prinzip habe ich diese Powerbar-Gums und ab und zu mal einen normalen Riegel oder so.
Aber du bist doch Wassertrinker, du trinkst kein Iso, gell? Ich glaube, du bist Wassertrinker, oder?
Wasser. Ja. Ja, damals habe ich Wasser getrunken. Und genau, und dann gab es meistens so einen Break zur Mittagszeit, so um 12.
Ja.
so 20 Minuten ein Break.
Ja.
Und da gab es ja, kalte Cola.
Super.
Kalte Cola, ein bisschen Obst, irgendeine belegte Semmel oder sowas.
Ja.
Genau, so eher, ja, eher in die Richtung.
Ja.
Und dann, klar, und dann gab es halt ein Abendessen.
Ich meine, man muss ja sagen, es ist jetzt 8 Jahre her und zu der Zeit war ja sowohl Equipment als auch Sportnahrung noch bei weitem nicht da, wo es heute ist. Also es war.
Ja, man muss aber auch sagen, das war ja von der Intensität, dieses Laufen war ja low irgendwo.
Ja.
Also ich hatte ja keinen Stress, es war ja kein Rennen. Ja. Ich musste jetzt nicht auf die letzte Minute irgendwie fighten oder so. Ich konnte mir ja Zeit lassen.
Mhm.
Und bin eigentlich ja in einem, sagen wir mal, Wohlfühltempo gelaufen. Und da kann man sich, das weißt du ja, auch in deinen Läufen, man kann sich da natürlich anders ernähren.
Mhm.
Also
klar,
man kann da auch dann mal einen Riegel essen,
ja,
zum Beispiel. Eine Sache, die ja bei einem, wenn du jetzt irgendwo einen Trail-Marathon läufst oder einen Trail-Halbmarathon, das funktioniert nicht. Du kannst nicht einen trockenen,
kernigen, ja,
Riegel essen. So.
Ja, richtig.
Und das kannst du da. Dann gehst du mal. Ne? Dann,
ja,
dann wanderst du 10 Minuten und rennst nicht mehr und isst im Wanderschritt.
Ja,
das geht ja.
Stimmt.
Du kannst ja,
ja,
in einem schnellen Wanderschritt kannst du ja richtig, richtig essen.
Vor allem du kannst Fett und Proteine auch gut zu dir nehmen, ohne,
ja,
dass du danach gleich
dass
Probleme bekommst.
Magen,
ja.
Genau, ja, das ging da ja alles. Insofern war das Essen nicht, musste nicht so spezifisch sein.
Was mich interessiert, inwiefern hast du in der Zeit redaktionelle Arbeit erledigen können? Oder hast du überhaupt
Nein, hatte damals, unser Kollege Clemens,
ja,
hatte diese Ausgabe komplett quasi übernommen. Ich war, ja, ich war da relativ raus.
Okay.
Es war cool.
Ja, ist super, ja.
Weil ich eigentlich mich total auf diese Sache einlassen konnte.
Ja, musst du ja auch.
Und insofern, wo wir jetzt so beim Alltag sind, den, ja, man da so führt als Läufer, war mein Alltag damals nur diesem Projekt,
ja,
unterworfen.
Ja.
Was natürlich genial war, wenn man, das ist natürlich auch ein gewisser Luxus, dann zu sagen, ich habe dann in der Zeit auch wirklich nichts anderes im Kopf.
Mhm.
Man hat ja ohnehin, das weißt du ja auch, wenn man da so läuft, hat man ja 1000 Sachen im Kopf.
Total. Ich kann mich nur an ein Wort aus dem Film erinnern oder aus dem Buch. Ich glaube, im Buch steht da nicht drin, wo du gemeint hast, du hast halt diese 2 Monate Zeit. Und danach ist halt Ende, egal wie weit du bist.
Ja, es war so ein Zeitbudget einfach.
Ja, ja,
klar, danach musste ich das Heft Ausgabe 5 machen.
Ja.
Und wenn
also
ich
ein
da,
gewisser Druck war ja dann schon auch da, ne?
Ja, klar.
Ja.
Logo, klar.
Aber es ist interessant einfach mal so, weil eigentlich, wenn man es genau nimmt, vom Zeitmanagement, also die Zeit, die du für Sport in der Zeit investiert hast, ja ungefähr dem nahe kommt, was so ein Profi heute für Training investiert. Ja.
Nur Laufen halt.
Nur Laufen.
Nur Sport 2 Monate, fast 2 Monate ein Profi, gefühltes Profisportleben,
ja,
geführt. Das hatte ich als junger Erwachsener hatte ich das mal ein Jahr. Da war ich mal ein Jahr in der Sportförderung.
Mhm. Für Radfahren,
für
oder?
Für Radfahren,
ja,
genau. Und da hatte ich mal ein Jahr auch nur, war ich also nur Radfahrer mal ein Jahr lang. Konnte mal gucken, ob das klappt. Hat er nicht geklappt. Aber ich hatte das schon mal. Ich hatte schon mal ein Jahr in meinem Leben nur für Sport. So ist schon cool, um jetzt wieder ein bisschen zurückzukommen zu unserem eigentlichen Thema.
Ja.
Aber ich bin mir also heute nicht mehr so sicher, ob ich so ein Profisportleben führen wollen würde. Also ich bin hin und her gerissen. Hat so ein bisschen mit der Beobachtung zu tun. Es gibt,
ja,
Profi-Trailrunners, ja, weil wenn ich die so beobachte und verfolge, denke ich mir, ja, cool, guter, toller Lifestyle, guter Alltag, sofern man das aus der Distanz überhaupt natürlich beurteilen kann. Und bei anderen denke ich mir, oh nee, möchte ich nicht haben. Viel zu anstrengend, viel zu verkopft alles, viel zu viele offensichtliche Zwänge von außen auch und auch die man sich selber macht, will ich nicht haben. Und bei anderen wird es wirklich so, dass ich denke, ach, ist es irgendwie schön und es sieht von außen auch echt gut aus. So.
Ich glaube, dieser Luxus, Nein sagen zu können, der wiegt tatsächlich super, super schwer. Also, oder ein Training auch umstellen zu können. Ich glaube, bei den Profis hängt es auch ganz stark davon abhängig, mit wem die trainieren oder von wem die sich trainieren lassen. Ja. Ich glaube, das macht schon viel aus. Mhm. Aber ganz grundsätzlich, ich hätte so ein bisschen Angst, dass eben diese Leidenschaft und die Lust daran verloren geht, wenn du halt einfach musst, ja, wenn du liefern musst, weil der Sponsor oder wer auch immer dein Geldgeber sagt, hey, wenn du jetzt die 100 Meilen in Istrien läufst, dann will ich da ein Top-10-Ergebnis haben, dann kannst du ja nicht schlafen. Mhm. Ja, da hast du schon Druck auf dem Kessel.
Ja, ich höre das auch immer wieder, dass man sagt, ja, Profis und die müssen dann und die haben dann einen Druck und das ist auch nicht immer alles so einfach. Und auf der anderen Seite denke ich mir aber, hey, das ist ein kleiner Ausschnitt in eurem Leben. Wie lange seid ihr jetzt wirklich Trailrunning-Berufssportler?
Ja.
Wie lange?
Ja.
Ein Jahr, zwei, drei, vier, fünf? Ja, ja. Am Ende vielleicht...
Wenige klar, Ausnahmen,
es gibt wenige Ausnahmen, klar, es gibt jemand vielleicht so wie Miguel Heras oder so, der das jetzt wahrscheinlich schon lange macht, wahrscheinlich auch mit Pausen, aber wirklich schon lange über eine Dekade. Kilian auch, aber es sind ja jetzt nicht so viele, die das jetzt ewig lang machen werden. Also
und ich glaube,
da denke ich mir, ja, also.
Die Summen, die da verdient werden, reichen genießt, wahrscheinlich auch nicht.
Genau, genießt diese Zeit, dieses Privileg. Und vor allem, seid euch bewusst, dass es halt ja auch schnell vorüber sein kann.
Mhm. Ne? Ja.
Und bei den meisten, und darauf will ich hinaus, ist es doch so, die können ja zurück in irgendwas anderes.
Natürlich.
Also das ist ja jetzt nicht so, dass die jetzt den Beruf Trailrunner verlieren, ja, und dann vor dem Nichts stehen.
Das beste Beispiel ist ja Philipp Reiter. Der hat im Prinzip irgendwann halt sein eigentliches Talent irgendwie, halt die Filmerei, die Fotografiererei, ich meine, dass er ein Ausnahmesportler ist, nach wie vor, das braucht man, glaube ich, nicht diskutieren. Der hat einfach da auch seine Berufung gefunden, aber halt nicht als Profi, sondern als jemand, der die Profis irgendwie, oder auch die Non-Profis begleitet, ja, und eben das in Bild und Ton fasst.
Ja.
Zum Beispiel.
Klar. Also, nee, ich glaube, dass bei den wenigsten Profis das jetzt ein Problem wäre, wenn es aus irgendwelchen Gründen nicht klappt. Die meisten sind ja sehr gut ausgebildet, die haben ein Studium, die haben vielleicht davor schon einen Beruf gehabt. Es gibt ja verschiedene Konstellationen und die meisten sind auch sehr clever. Ich kenne wenige minder bemittelte, dumme in dem Sport. Ich glaube, die meisten, die fallen dann auch weich irgendwie. Also glaube ich jetzt zumindest von daher.
Ja.
Verstehe das manchmal nicht, wenn man, es ist so ein bisschen für mich oft so konstruiert, dass man dann sagt, ja, das ist jetzt ein Berufssportler und der muss jetzt das und muss jetzt das und hat den und den Zwang. Denke ich mir, nee, wenn es nicht ist, und wenn es nicht passt, dann lass es.
Mach was anderes,
dann ist es für dich auch nicht das Richtige. Für
ist ja auch nicht so, dass das ganz schlecht ausschaut am Arbeitsmarkt aktuell. Aber jetzt habe ich ja ganz kurz meinen wöchentlichen Montag- bis Freitag-Alltag kurz skizzieren können. Mhm. Und kurz deinen Alltag, wo du nach Istanbul gelaufen bist. Aber wie schaut es denn jetzt aus? Weil jetzt hat sich das ja so gewandelt, dass sozusagen das Laufen so ein bisschen natürlich auch dem Magazin geschuldet ins Hintertreffen geraten ist, kann man das so sagen?
Ja, also es, jetzt ist es tatsächlich so, dass ich, ich hätte es gerne, ich gucke immer so ein bisschen neidisch zu dir rüber.
Warum?
Weil ich das auch gerne hätte, dass Trailrunning als Sport, als Aktivität, als praktischer Sport mehr Anteil an meinem Alltag hätte, so wie bei dir. Ich hätte das auch gerne, aber ich merke oft, ich krieg's einfach nicht hin. Jetzt hatten wir vorher über den Schweinehund gesprochen. Mhm. Ja, es stimmt, es gibt, da bin ich mir ziemlich sicher, man, wenn man will, gibt es immer einen Weg. Ja? Ja. Und wenn man will, dann kriegt man den Lauf, die Laufeinheit hier noch rein organisiert und da rein gepackt. Ja, ja. Das geht, wenn man das will. Ich weiß das auch von vor ein paar Jahren. Da war ich da auch flexibler. Und wenn ich zum Beispiel auf einer längeren Autofahrt war, damals zum Beispiel in Schwäbische zu meinen Eltern gefahren bin, das sind so 250 Kilometer, dann war klar, ich halte da irgendwo auf der Schwäbischen Alb
ja,
an.
Klar. Naheliegend,
und,
ja.
Genau, und ziehe meine Klamotten an und gehe da eine Stunde, anderthalb nochmal laufen.
Ja.
Und fahr dann zu meinen Eltern und dusche da und war aber irgendwie, war die Fahrt dann cool unterbrochen und man hat dann noch einen Lauf mit reingepackt. So. Also das habe ich gemacht und das habe ich auch so auf längeren Dienstreisen auch. Dann war ich irgendwo an der Autobahn, zack, rechts raus, auf Google Maps geschaut, hey, da ist irgendwo, da ist ein cooles Waldstück an der Autobahn,
ja.
Kleines Mittelgebirge, noch nie gehört, noch nie gesehen, zack, raus über den Absperrzaun an der Autobahn, drüber gehüpft
und dann da
und kurz navigiert, einen Weg gefunden und dann eine Stunde, halbe Stunde gelaufen,
ja.
Kurz abgetrocknet, Katzenwäsche, weiterfahren. Also das geht, also man kann das reinpressen. Aktuell ist es so, die Arbeit beruflicherseits, das ist einfach mehr geworden bei mir.
Ja, und vor allem...
Also auch wenn man ein guter Organisierer, ein kreativer Organisierer ist und auch wirklich will, die Grenzen sind da. Also ich meine, ein Terminkalender ist halt irgendwann mal voll. Also ja. Kannst du dann rumschieben, wie du willst.
Ja.
Wenn ein Termin belegt ist, ist ein Termin belegt. Und mir passiert es oft genug, dass ich einen Termin habe und einen zweiten drüber lege.
Klar.
Und das dann erst mal, wenn der Termin losgeht und dann hoppla, ja. Ich habe ja zwei. Also da habe ich nicht mehr viel Luft.
Aber
insofern, um's noch abschließend ja. zu beantworten, im Moment ist es so, dass ich manchmal wirklich früh auch um sechs oder so anfange zu arbeiten, am Rechner sitze, ja, Layout mache, was schreibe, keine Ahnung, ja, irgendwas recherchiere. Dann schaffe ich es oft und das ist cool bei meiner Selbstständigkeit, dass ich sagen kann, hey, 14 Uhr, die Sonne kommt raus, ich gehe jetzt laufen.
Ja.
14 Uhr mittwochs.
Ja.
Ich gehe jetzt laufen. Mache ich. Stunde, anderthalb.
Ja.
Gehe raus, weil so what? Am Abend sitze ich eh da bis 22
Klar.
Uhr. Dann kann ich ja mittags um zwei Stunden laufen gehen. Wenn das Wetter schön ist und wenn es hell ist, dann muss ich nicht laufen um 19 Uhr, wenn die Sonne untergeht. Also das kann ich natürlich machen. Trotzdem, zu viel mehr als eine Stunde laufen, anderthalb reicht es dann nicht. Und am Wochenende ist es so, da weiß ich, da machen viele ihre Longruns, da schaue ich auch immer ganz neidisch drauf. Mache ich auch manchmal noch, ja,
ja,
aber auch nicht mehr in der Regelmäßigkeit, weil ich, da bin ich ganz ehrlich, weil ich sehe meine Frau unter der Woche im Prinzip nicht. Sie ist sehr ja. beruflich eingespannt, ich bin's. Und es ist dann Zeit, wo wir einfach zusammen was irgendwie Klar. machen. Und dann haben wir hier ein altes Haus, wo man was machen muss
ja.
und so weiter. Und zwei Kinder habe ich auch noch.
Hund.
Genau, ein Hund. Und
ja,
ja da ist dann nicht mehr so viel. Ja. Und trotzdem vermisse ich schon den Alltag, in dem Laufen da doch dann auch so eine, so eine harte, dominante Rolle einnimmt. Ich mochte das schon immer. Ich hätte es auch gerne wieder. Und ich kriege es auch aktuell ein bisschen mehr wieder hin.
Aber du musst natürlich auch hart priorisieren. Also du kannst ja da nicht irgendwie so leisure sagen, ja komm, schieben wir das jetzt noch eine Stunde und das jetzt noch eine Stunde, weil eben alles so eng getaktet ist. Und wenn ich mir irgendwie teilweise unseren Schreibverlauf, unseren WhatsApp-Verlauf anschaue, also die Uhrzeiten, wann wir uns teilweise WhatsApp schicken oder was auch immer, lassen ja dann schon darauf schließen, dass man eben auch nachts noch aktiv ist oder guckt, so einem was einfällt, was aufschreibt.
Bin ich auch hin und her gerissen, weiß ich nicht, ob das so gut ist. Meine Frau, die schimpft mich da, wenn ich da um 22 Uhr, um 23 Uhr oder so da noch irgendwie eine E-Mail dann schreibe und nochmal hin und her. Die fragt dann schon mal, was war das jetzt? Und da muss man manchmal schon hart lügen oder hart nicht lügen.
Ja.
Und sagen, naja, es war jetzt schon irgendwie, ich habe jetzt doch nur eine E-Mail beantwortet.
Gut, wir haben natürlich einen Vorteil, dass sowohl deine liebe Frau als auch meine liebe Frau wissen, was der Sport was uns der Sport bedeutet und eben auch, was das Magazin für uns bedeutet. Ich meine, für dich hat das Magazin wahrscheinlich nochmal einen anderen Stellenwert als für mich. Also für mich ist es einen sehr großen Stellenwert, aber für dich ist es ja dein Leben. Also das ist ja dein Baby, dein Leben. Und ich kann das super gut nachvollziehen, dass man da einfach hart priorisiert. Also und vor allem, wir sind ja, und du vor allem, den Lesern auch ja irgendwo dann an der Stelle was schuldig. Ne? Also man will ja ein gutes Heft machen, nicht nur für sich selber, sondern eben auch irgendwie für die Leser. Aber jetzt komme ich nochmal kurz zurück. Du stehst also roundabout 6-7 Uhr auf, sowas in dem Dreh und machst dann erstmal deine wunderschöne Kaffeemaschine an.
Ja, total.
Machst du ja wie uns jetzt gerade so einen feinen Espresso oder verlängerten.
Ja, und seit ein paar Monaten mache ich jeden Morgen so einen großen Topf voll Porridge nach Evas Burger Rezept, das ich mir abgeguckt habe bei ihr bei einem gemeinsamen Hüttenwochenende. Vor rund einem halben Jahr und das ist richtig super. Also das, ich war so ein ganz auch wirklich ein schlechter Frühstücker und das ist jetzt so, das trägt mich den ganzen Tag, dieser Hafen, dieser Topf Porridge.
Der Haferhafen.
Ja, der Haferhafen. Richtig, richtig gut. Es ist, ich falle nicht mehr so in so ein Energieloch so rein am Tag. So mir eine gute Grundlage und total lecker. Könnten wir eigentlich mal im Heft vorstellen?
Das Porridge?
Ach, wollen wir das im nächsten Heft vorstellen?
Ja, klar.
Doch mal als Rezept.
Ja.
Sollen wir noch eine Seite rausschlagen?
Klar. Also ich glaube, dass die Leserinnen und Leser so Dinge, die sie dann selber nachmachen können, cool finden. Ich habe zum Beispiel gestern eine ganz liebe WhatsApp bekommen von der lieben Sarah, diejenige wird sich dann angesprochen fühlen, und die sich an der Ausdauerschnitte probiert hat, die das Eiweißbrot nachgebacken hat. Ich weiß jetzt schlussendlich gar nicht, ob es gelungen ist, aber ich gehe mal davon aus.
Ich fand es war gut, sehr gut erklärt auch, die Zubereitung war gut erklärt.
Ja,
würde ich mir auch zutrauen, das so.
Wenn man es täglich macht, natürlich selbstverständlich gewisse Arbeitsschritte, aber so ein Porridge, glaube ich, würde ich selber auch gut finden. Ich bin ja erst ein schlechter Frühstück, aber ich würde es am Abend dann essen, auch das Porridge.
Total. Habe ich auch am Abend dann mir auch mal gemacht.
Ja. Genau. Aber isst du das dann warm oder kalt?
Warm.
Warm. Das ist natürlich warm. Für den Start.
Aber über das Porridge will ich jetzt gar nicht so viel. Das packen wir tatsächlich ins Heft rein, das Rezept, genau.
Finde ich gut.
Porridge essen, dann arbeiten, dann ist es so, dass ich wirklich um 12 mache ich wirklich Pause, morgens gehe ich mit dem Hund raus, halbe, dreiviertel Stunde spazieren.
Ja.
Genau, muss man, wenn man einen Hund hat, geht nicht anders. Und dann mittags gehe ich kurz nochmal mit dem Hund raus. Und ich gehe tatsächlich sehr oft, fast immer Mittagessen.
Ja.
Ich weiß, Riesenluxus, aber ich bin in aller Regel ja ganz alleine hier im Haus, auch in der Redaktion.
Ja.
Meine Frau ist zur Arbeit also weg, ist ja nicht hier. Das heißt, ich stehe vor dem Problem, ich müsste mittags, muss ich ja was essen oder will was essen. Und kochen, bin ich meistens nicht so, habe ich irgendwie keine Lust. Und wir haben hier im Dorf haben wir ein Inklusionsbistro.
Genau, finde ich großartige Sache.
Genau, ja. Ganz großartige Sache. Die kochen in diesem Inklusionsbistro, die haben Mittagsgerichte, relativ umfangreiche Karte ist jetzt nicht wenig Geld, aber es ist natürlich günstiger als in einem richtigen Restaurant,
ja,
das schon. Und vor allem, die kochen mit fast ausschließlich regionalen Produkten dort.
Ja.
Das Ganze wird natürlich gefördert. Also dieses Bistro wird gefördert mit öffentlichen Geldern.
Ja.
Das ist alles so ein bisschen subventioniert. Und ich unterstütze das auch total gerne, weil es ein ganz, ganz tolles Projekt ist für Handicapped People. Genau, und da habe ich dann mittags immer ein gutes Essen.
Oder wir müssten täglich Podcasts aufnehmen, dass ich dann sozusagen dich mit Brot versorge. Da müsste ich aber zu dem Brot dann eben auch einen Belag mitnehmen. Ja.
Genau,
aber
also dann schaffe ich es, wie gesagt, manchmal mittags, wenn das Wetter gut ist, das erlaube ich mir auch bei gutem Wetter nur noch zum Laufen. Dass ich dann mittags mal eine Stunde oder zwei rausgehe, meistens auch mit dem Hund, dann laufe ich hier irgendwo. Neuerdings auch mit dem Rennrad fahre ich wieder mehr.
Aber das Laufen gehört ja gerade aktuell auch zu deiner redaktionellen Arbeit dazu mit dem Schuhtest.
Man testet dann mal einen Schuh oder hat dann mal ein Produkt oder so.
Ja.
Es macht dann ja auch Sinn, dann mal eine Stunde, zwei mit Produkten laufen zu gehen.
Ja,
das mache ich dann schon, klar. Was auch vielleicht zumindest einmal die Woche passiert, dass unser Kumpel Alois, der hier in der Region lebt, der kommt mal vorbei. Und mit dem mache ich das auch manchmal, dass wir abends mit der Stirnlampe irgendwo hier noch auf den Gipfel hoch, einen kleinen.
Ja, super.
Und auch nochmal so so zwei Stunden oder so. Das kann auch einmal die Woche noch passieren. Aber es passiert halt auch oft, dass so eine Woche vergeht und ich war dann halt zweimal laufen.
Ich glaube, letzte Woche haben wir videotelefoniert, als wir alle drei gleichzeitig beim Laufen waren. Du mit Marlois und ich alleine. Alle haben wir Schuhtests gemacht.
Super, genau so stelle ich mir das vor.
Ja.
Genau so stelle ich mir das vor. Genau, Tom, so sieht mein Alltag aus. Es sind ganz viele Tage dabei, die gänzlich ohne Bewegung funktionieren.
Zumindest körperlich.
Körperlich, ja. Also da ist dann vielleicht der Hundespaziergang noch das Intensivste.
Ja gut, aber ich muss halt da muss man realistisch sein und sagen, wir haben jetzt gerade geschaut und so ein bisschen schon über das nächste Heft gesprochen, jetzt wo das Aktuelle gerade noch im Druck ist, aber über das nächste Heft gesprochen. Und das ist schon ein ganzer Haufen Arbeit, der dahinter steckt. Ja? Nicht nur Recherchearbeit, sondern es muss ja auch geschrieben werden. Man muss mit Menschen reden.
Lass uns nicht so viel über unseren Berg, der kaum zu bewältigen ist.
Stimmt.
Sprechen, weil ich weiß, ganz viele, die jetzt zuhören, die denken sich genau jetzt, hört doch auf, seid doch nicht die Einzigen, die Arbeit haben.
Ja. Richtig.
Ich weiß, dass da ganz viele Leute sitzen in viel, viel größeren Strukturen irgendwo in einem Unternehmen und haben Druck ohne Ende und müssen Zahlen präsentieren und Hierarchien drücken von unten und drücken von oben.
Oder sie haben körperlich harte Arbeit.
Ja, und haben vielleicht körperlich harte Arbeit. Also das gibt's natürlich alles, deswegen klar. Also lass uns drüber reden, wie so ein Tag von so einem ambitionierten Leuten aussieht, die voll im Beruf sind, die den Sport wirklich hobbymäßig betreiben, keine Hannes Nambergers, keine Evas, keine Idas, keine Kimmis und so weiter, sondern Leute, die fürs Finish trainieren, für den ersten Ultra trainieren und voll in einem Beruf sind, zwei kleine Kinder noch daheim haben, zu versorgen haben. Das ist das, was mich interessiert. Das sind auch die Geschichten fürs Heft, die ich gerne, mhm, so gerne mehr machen würde.
Ja.
Weil das einfach so nah an der Lebenswelt eben von den Leuten ist, die zumindest in der Breite unser Heft ja auch kaufen und lesen.
Aber weißt du, was meine Wahrnehmung ist bei der Qualität Menschen, wo du gerade gesagt, mhm, hast? Also so die goldene Mitte, würde ich es jetzt mal fast nennen.
Ja.
Die machen das mit einer ganz anderen Freude und Energie, vor allem Freude. Energie vielleicht jetzt nicht unbedingt, aber ja. Die haben dann natürlich einen Alltag mit Familie und mega Job und allem Möglichen zu wuppen. Und müssen anders priorisieren, ist, glaube ich, so das Wort, unter dem alles irgendwie so gedeckelt ist heute. Aber und die trainieren dann auf einen 20, 30, 40 Kilometer Wettkampf, mhm, wie auch immer, schon lange hin und investieren da viel Zeit und recherchieren vielleicht auch sehr viel, ja, bezüglich, ja, Trainingssteuerung.
Ja.
Und wäre gar nicht denkbar, einen Trainingsplan mit denen zu machen, weil der zeitlich gar nicht umsetzbar ist. Ja. Viele kenne ich, die dann aus familiären Gründen oder aus Gründen des Jobs eben vor der Arbeit noch schnell eine Stunde laufen gehen, dass sie zumindest ihr Training haben. Die machen das die stehen dann am Start und du siehst richtig so, die brennen dafür. Die haben sich da so lang drauf vorbereitet und freuen sich da einfach drauf.
Ja.
Und ist vielleicht auch sogar ein Teil des Jahresurlaubs für diesen Wettkampf dann draufgegangen. Ja. Ja. Aber was glaubst du, ist nötig, dass man sein Training dann trotzdem machen kann oder den Sport, wenn der Tag eh schon so pickepacke voll ist?
Ja, also klar, lass uns mal davon ausgehen, dass so jemand, ja, 40-Stunden-Woche,
ja,
Überstunden sind sicherlich hier und da immer dabei,
ja.
Dann bist du mal ganz schnell bei einem 9-Stunden-, 10-Stunden-Job. Mhm. Homeoffice hat ein paar Sachen leichter gemacht, aber da wurde auch vieles zurückgenommen. Das heißt, ja, man ist doch wieder sehr viel in Präsenz
richtig,
und unterwegs. Genau. So, da sind schon mal, sagen wir mal, mit je nachdem, wie weit die Arbeit weg ist und was man für Anfahrtswege hat, so wie bei dir auch, dann sind da einfach, sagen wir mal, 11-12 Stunden,
ja,
sind da ja schon mal weg. Ja, klar, dann kannst du natürlich morgens was machen. Dann haben viele Kinder, die vielleicht im Schulalter sind. Man muss noch sage ich, Hausaufgaben machen.
Ja.
Hoffentlich bald vielleicht nicht mehr.
Und es ist nicht davon auszugehen, dass man immer Montag bis Freitag arbeitet. Also Samstag ist auch noch ein Werktag. Das, ja, darf man auch nicht vergessen.
Ja, naja, gut, sind Leute im Einzelhandel unterwegs,
ja, richtig,
und so. Klar, die müssen vielleicht samstags arbeiten.
Ja.
Vielleicht in der Gastronomie irgendwie, keine Ahnung. Naja, also sehr bewundernswert, wie die das Training, die haben ja auch oft Umfänge an die 100 Kilometer. Darf man ja nicht vergessen.
Ich gehe gerade im Kopf meine Strava-Freundesliste durch und,
ja,
da sind viele dabei, die eben dieses Pensum,
ja,
haben und ihre 100-Kilometer-Wochen trotzdem, genau, machen.
Ja.
Also ich rede jetzt nicht von dem Laufpensum, sondern von dem Pensum, was Arbeit und Familie angeht.
Mhm.
Also einer meiner besten Freunde, der hat eine kleine Familie daheim, der arbeitet im Krankenhaus, also der bereitet OPs vor, also hat auch Schichtarbeit, arbeitet Nachttag, ja, Mittelschicht. Ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber auf jeden Fall, natürlich, wenn man mit Menschen arbeitet, arbeitet man 7 Tage die Woche in der Regel, also da gibt es keine Feiertage oder ähnliches.
Ja.
Und ich weiß, dass der sich jetzt auch extra, um sein Training zu schaffen, ein Spinningrad gekauft hat für daheim.
Okay.
Hat eben auch, wie ich, habe ich auch daheim und dann eine Fitnessstudio-Mitgliedschaft. Und das Fitnessstudio ist halt so gewählt, dass es auf dem Arbeitsweg liegt.
Okay.
Und wählt halt die Spielplatzrunden mit seiner kleinen Tochter so, dass die Tochter mitradelt und er auf seine 20, 30 Kilometer laufen kommt.
Mhm.
So, okay. Und hat halt da sozusagen ein Konstrukt gebaut,
mhm,
dass die Familie funktioniert,
mhm,
und sein Training reinpasst.
Mhm.
So, das ist, finde ich, bin ich wieder bei Priorisierung. Man ist schon sehr viel Aufwand, glaube ich, notwendig dafür, weil es ist ja nicht nur das Training als solches. Du musst ja auch irgendwann essen. Du hast vorhin von Selbstpflege geredet,
ja,
oder?
Selbstpflege, ja, ja, ist wichtig, ja.
Gerade die seelische Selbstpflege,
ja,
das darf man nicht unterschätzen. Das ist,
ja,
echt, ich glaube, wir kennen es beide, dass man irgendwann mal in so einem Läuferleben an einem Punkt kommt, wo man, ja, wo es halt nicht so einfach läuft, ne? Wo es nicht so easy ist.
Pass auf, Tom. Dieser Alltag, von jemand, der in dem Sport so ein bisschen für sich was erreichen will, der finishen will und so weiter.
Ja.
Mit Familie, mit Kind, mit vollem Job.
Ja.
Und vielleicht noch mit pflegebedürftigen Eltern.
Ja.
Auch so ein Thema. Spielt ja alles mit rein. Und dann sagen die Männer oft, ja, ich bringe das mit meiner Familie gut in Einklang und ich versuche die, ich involviere die sehr in den Sport. Und
ich weiß, was jetzt kommt.
Und das funktioniert auch ganz gut.
Ja.
Was mir auffällt, das erzählen dann immer diejenigen, die es machen, also sprich meistens die Männer.
Ja.
Die erklären, dass das funktioniert.
Ja.
Ich würde trotzdem mal gern in einem Vier-Augen-Gespräch dann doch öfters mal die Mama fragen.
Die Frauen interviewen.
Die Frauen.
Ja.
Die Frauen
oder die Männer. Es gibt ja...
Aber meistens sind es dann halt doch immer noch die Frauen, die da irgendwie, die da irgendwo stehen. Und wo ich mir manchmal denke, da bin ich jetzt ganz ehrlich, die stehen dann da so im Ziel mit dem Kinderwagen und warten oder mit dem Kind an der Hand und sind dann im Start- und Zielbereich dann so in Spielplatznähe mit dem Kind. Und ich denke mir, ja, aber ist das wirklich, also ist das jetzt wirklich so toll? Ist das wirklich so toll oder ist es nicht einfach ein ganz, ganz großes Statement gegenüber deinem Mann jetzt? Und eine ganz, ganz große Gefälligkeit auch. Also da bin ich mir manchmal nicht so sicher, bin ich ganz ehrlich, ob das jetzt alles so, ja, ob das wirklich für alle Beteiligten so jetzt so das große Los ist. Naja, okay, gut.
Aber ich glaube, das liegt
mal so dahingestellt.
Aber liegt es nicht in der Natur einer Beziehung, einer Ehe, einer Familie, dass irgendwie man vielleicht naturgegeben das Gefühl hat, man könnte zu kurz kommen oder der andere macht seins zu viel und ich mache meins zu wenig.
Absolut.
Ich glaube, die Wahrheit liegt da irgendwo in der Mitte. Ich meine, ich kenne das ja bei mir.
Aber da hast du recht. Das wollte ich jetzt eigentlich so auch nochmal hinzufügen. Ja. Das ist auch okay. Also ich glaube, man kann nicht immer alles in dem Moment für alle perfekt machen. Darum geht's, glaube ich, auch nicht. Es ist auch okay, wenn es für eine Frau oder für eine Partnerin oder einen Partner, der da quasi nur als Begleitung so dabei ist, das jetzt vielleicht nicht so das große Ereignis ist wie für denjenigen oder diejenige, die jetzt tatsächlich läuft und was erlebt und am Wettkampf teilnimmt, ja, und sich dann einen großen Traum erfüllt, ja, auch in dem Moment, wenn man es ins Ziel schafft.
Ja.
Ich glaube, ganz wichtig ist, und da komme ich jetzt auch nochmal zurück, eben auf so einen Alltag von so jemanden, dass es eine große Gefahr ist, wenn man halt alles um dieses Laufen, um Trailrunning, um dieses Training, um die Wettkämpfe strikt, ja, dass das halt irgendwie das alles noch funktioniert. Weil ich glaube, am Ende kann es doch nicht darum gehen, dass alles andere halt irgendwie noch funktioniert, sondern es muss doch, und ich glaube, da sind wir beide uns auch total einig, es macht doch total viel Sinn, dass dieser Alltag noch eine zweite Ebene und eine Komponente hat neben dem Laufen.
Ja, ja.
Weil das ist halt das, was ich sehe, wenn dieses Laufen wegbricht aus irgendeinem Grund, dann ist der Fall sehr, sehr tief und der hat da auch kein Boden mehr, der einen auffängt.
Mhm. Also
ja, ich glaube, ich war da auch in meinem Leben ganz, ganz schlecht, ja, aber ich glaube, ich bin besser geworden, das auf jeden Fall, zu sagen, ich liebe den Sport, ich versuche mich da auch zu verwirklichen und meine Ziele zu erreichen, aber hey, wenn ich noch was anderes will, dann muss ich natürlich auf die Bedürfnisse, sagen wir, von meiner Frau ja auch teilweise
klar
eingehen, die eben nicht in dem Sport ist. Klar, ich meine, wenn sie jetzt so Trailrunning betreiben würde, wie ich tue, klar, dann wäre es sicherlich anders. Ja, so ist es aber nicht. Wir haben andere Interessen noch und die versucht man dann natürlich auch. Und ich bin dann auch bei ihr mal mit dabei, wenn wenn was ist und macht da mit. Und oft ist es ja auch so, dass man dann denkt, ja, ich will jetzt lieber laufen gehen, will da jetzt nicht mit dir mit und da mich interessiert das jetzt nicht. Man muss ja Sachen auch oft eine Chance geben. Ja, und, ja es ist sehr...
Ja, du triggerst auch gerade ganz schön mein schlechtes Gewissen, muss ich sagen.
Ja.
Also ich ist ja, wir kennen ja die Probleme. Also diese Problematiken und die Prioritäten, die man vielleicht auch mal falsch setzt, die sind uns ja bewusst. Ich meine, ich kenne das ja auch, der Unterschied zwischen...
Also das Potenzial beim Trailrunning ist halt groß.
Natürlich.
Das Potenzial, nicht mehr zu sehen, was da so jemand anderes will und dass es da noch was anderes gibt, das ist auf jeden Fall auch wert, ist noch mal genauer anzuschauen und mitzumachen. Das Potenzial ist riesig beim Trailrunning.
Also weil es ist halt schade, dass man dann irgendwie so bewusst, unbewusst, würde ich es mal nennen, Menschen vielleicht auch hier und da mal verletzt, weil man dann pro Sport entscheidet. Ich sehe das bei meiner Moni und bei mir. Moni, du weißt, die betreibt sehr ambitioniert Reitsport.
Ja.
So, und ich kann mich mit diesem Reitsport als solches nicht so sehr dafür so sehr begeistern.
Ja.
Finde es natürlich spannend und die Leistung, die da erbracht werden, es ist teilweise wirklich Wahnsinn. Ich weiß aber, dass Moni wahrscheinlich kein Problem damit hätte, jetzt zu sagen, okay, ich schraube das 50% zurück für die Beziehung. Ich glaube, dass die Entscheidung würde für mich wesentlich schmerzlicher sein als für sie. Was, ja, weißt du,
ja,
das ist
wenn
so.
Wenn du so sagst, kann ich es mir
da vorstellen. muss ich aber auch ganz ehrlich sein. Und ich glaube, da tue ich mich wesentlich schwerer, pro Beziehung zu priorisieren, als jetzt zum Beispiel meine Frau. Mhm. Aber auf der anderen Seite, finde ich, haben solche einnehmenden Dinge, wie jetzt bei uns das Laufen oder das Reiten bei meiner Frau, nicht nur eine Daseinsberechtigung, sondern ich glaube, die sind sogar super wichtig. Man kann sich Probleme von der Seele laufen, wenn es sein muss. Also es ist auch schon als, um Dinge zu verarbeiten, für mich sehr wichtig, weil ich schon merke, dass ich sehr viel ausgeglichener bin, wenn ich eine Stunde, zwei Stunden laufen war. Und gut, das kann man nicht immer als Vorwand nehmen, aber es ist eine Tatsache, die nicht wegzudiskutieren ist. Und die Zeit in der Natur ist ja auch wichtig. Aber ich gebe dir recht, ich glaube, es ist sinnvoll, hier und da dann auch wirklich mal eine vernünftige Entscheidung zu treffen und zu sagen, hey, ich mache jetzt die Einheit nicht, weil dadurch wird man ja nicht schlechter. Das ist ja auch, glaube ich, jedem irgendwie bewusst. Ja.
Nein.
Aber wie ist es, wenn du jetzt beispielsweise der Transvulkan, der steht ja für dich an, ja, 5 Wochen so. Und irgendwann sagst du, okay, ich würde jetzt gerne Peakwoche machen und in dieser Peakwoche kommen dir Termine rein. Was würde das mit dir machen?
Wenn du einfach die Termine muss ich dann, nein, also ich bin selbstständig, ich muss dann Sachen einfach auch absagen.
Ja.
Also das ist dann klar, also das hat für mich als jemand, der selbstständig ist, hat das natürlich auch immer zur Folge, dass ich dann eine Sache einfach nicht mache, nicht erledige, vielleicht da sogar das jetzt wirtschaftlich nicht das Ideale so ist, einfach zu sagen, nee, ich mache jetzt das und das nicht oder sag da jetzt was ab, das ist immer so, aber das muss ich dann machen, also ich muss dann, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt ein bisschen mehr machen, ein bisschen mehr trainieren, dann muss ich das schon auch unter der Woche machen. Und ich kann das ja nicht alles irgendwie in der späten Nacht machen. Also
ja.
Muss ich dann schon auch tagsüber mal machen, weil es am Wochenende oft auch wirklich nicht geht. Und ja, also nee, das ist dann einfach so. Ja.
Ich habe gestern auf Insta gelesen, dass der Zut sold out ist. Also
der
ist komplett ausverkauft.
Ja.
Und ich habe mich dann so ein bisschen, in die Zukunft gedacht, wie wir beide in Garmisch stehen, weil du wirst ja wahrscheinlich da wieder Berichterstattung machen und moderieren vielleicht hier und da. Und dann stelle ich mir vor, wenn Menschen aus Norddeutschland oder sonst woher kommen, die ja auch Jahresurlaub dafür investieren, und wir fahren da Freitag hin, kratzen unseren Urlaub eigentlich 0,0 an.
Das stimmt.
Gehen dann da 100 Kilometer, 70, 20, was auch immer, egal,
klar,
laufen und fahren dann wieder heim.
Ja.
So, für uns ist das, ich will jetzt nicht sagen, Daily Business kann man eigentlich schon fast sagen, zumindest dieses alles, was da so passiert. Aber was macht jemand, der eben seinen ganzen Jahresurlaub plant, alles so ein bisschen darauf auslegt, die Familie mit einspannt, die Frau vielleicht auch so ein bisschen vielleicht die ganze Woche dort sind. Ja. Frau geht's mit, Kinder freuen sich natürlich, Berge hier.
Klar.
Und dann geht's vielleicht auch nicht gesundheitlich. Oder doch, egal. Aber es ist ja schon ein Unterschied, oder? Ob jemand dafür wirklich einen Teil seines Jahresurlaubs dafür draufgehen lässt.
So ein Event. Das ist ja auch das, was wir als die das Magazin machen, ja, und die Leute als wirklich, ja, total treue Leserinnen und Leser haben, genau die Leute, das müssen wir auch wirklich immer im Kopf haben. Mhm. Wir dürfen der Gefahr nicht unterlaufen, immer auf uns zu schließen, weil oft, ja, unser Alltag und unser Leben um den Sport dann auch nochmal anders aussieht als so ein Alltag. In der Vorbereitung, viele Dinge, wir machen es auch schon lange, wir machen es schon einige Jahre, das sind viele Dinge nicht mehr so anstrengend auch und so vorbereitungsintensiv wie für Leute, die es jetzt im zweiten oder dritten Jahr machen.
Viel Routine dabei, gell?
Viel Routine ist dann auch Routine dabei, das vereinfacht natürlich dann auch Dinge. Klar, das muss man immer sehen. Deswegen, wirklich, also ich zieh meinen Hut vor den Leuten, die jetzt da bei der Zugspitze den ersten 70er oder 100er laufen oder so. Es ist wahnsinnig intensiv und das nimmt einen ja wahnsinnig ein in allem, die ganze Familie.
Ja.
Also ich denke dann auch an die Partner, die da mit dabei sind.
Ja.
Ich sag mal so, es muss Liebe sein.
Ja.
Ja, in alle Richtungen muss es Liebe sein.
Ja, ich kenne das, wie gesagt, meine Moni war bei vielen Läufen dabei, hat viel supported und da selber vor 2 Jahren, ich weiß das noch, beim E250 bis zum Donnerstagabend supported, ist dann ewig lange nach Grindelwald gefahren, ist dann selber noch die 51 Kilometer gelaufen beim Eiger und das darf man nicht unterschätzen, die Leute, die das dann halt auch mitgehen, ja.
Und ich habe meine Frau damals, da waren wir noch gar nicht so lange zusammen, beim Iron Trail.
Ja.
Da ist die da allein mit dem Auto, bei Tag und Nacht mit dem Auto alleine. Nicht mal mit dem Auto, damals noch mit dem Wohnmobil. Wir hatten kein Auto, wir hatten nur ein Wohnmobil.
Den Ford Nugget, gell?
Ja, diesen Riesenkasten. Mit dem ist die da durch Graubünden die Pässe hoch und runter gefahren, alleine bei Nacht und hat mich da irgendwo gesucht über den Tracker. Es ist schon... Man muss sich das immer wieder ins Gedächtnis rufen, was das eigentlich mit sich bringt, das Ganze.
Ja.
Und was das auch für andere bedeutet. Also das ist...
Also an Dankbarkeit mangelt es mir da wirklich nicht. Ich bin da wirklich sehr dankbar.
Das weiß ich auch.
Aber das kann man manchmal schwer rüberbringen, auch im Nachgang. Aber ich finde, ich bin da auch bei dir. Ich finde, so jemand, es ist egal ob Mann oder Frau oder eben auch die Kinder, das darf man ja auch nicht unterschätzen, die sowas mitgehen, die da einfach auch viel zurückstecken müssen, weil jetzt Mama oder Papa sich auf den oder den Lauf vorbereiten. Mhm. Aber
weißt du, ich glaube, man redet sich als der oder diejenige, die das aktiv dann betreibt, man redet sich schon brutal viel schön.
Das ist Teil dieses Lebens, dieses Trailrunner-Lebens, sich Dinge schön zu reden.
Dinge schön reden, ja.
Ist so.
Ja. Man läuft sich hässliche Sachen vom Leib.
Ja.
Das ist ein toller Effekt in dem Sport. Aber man muss sich dabei auch sehr viele Dinge einfach schön reden.
Ja. Ja, weil man teilweise schmerzliche Kompromisse eingeht, die gar keine Kompromisse sind. Das sind halt einfach Entscheidungen, die man.
Ja, es sind für eine Wiederentscheidung.
Ja, richtig, genau. Klar. Und aber wäre es denn dann nicht, ich meine, das sage ich jetzt als jemand, der Läufe, Rennen gerne mag, ich brauche jetzt nicht diese riesen Teilnehmerzahlen, im Gegenteil, ich suche eher die kleineren Rennen, aber wäre es dann nicht auch eine Lösung zu sagen, ich suche mir spezielle Hotspots aus und plane mein eigenes Ding. Nehme diese Last der Events komplett von meinen Schultern.
Du.
Weil ich ja dann einfach natürlich auch die im Zugzwang bin. Ich brauche ein Hotel. Ich muss alles terminieren. Das muss alles. Ich bin ja spontan überhaupt nicht dazu in der Lage, irgendwas zu machen. Sondern dass ich mir dann eher so eine Zeit einrahme, wo ich sage, okay, zum Beispiel als jemand, der in Hamburg lebt oder in Dortmund oder Berlin.
Ja.
Ich möchte gerne den Berliner Höhenweg gehen oder Heilbronner Höhenweg, egal, irgendwas in den Alpen. Und da möchte man natürlich auch schönes Wetter haben. Ja, vielleicht ist man ja damit im Urlaub recht flexibel. Ja. Manche Leute haben ja den Luxus, das ist vielleicht so ein bisschen das Problem, aber einfach, dass man sich die Last des eines Wettkampfes so ein bisschen selber auch von den Schultern nimmt, dass man sagt, ich mache keine 100 Wettkämpfe mehr im Jahr.
Ich weiß, was du meinst, aber die Leute, die oder sehr viele wollen diesen einen Wettkampf, sie wollen die Medaille, sie wollen Finisher sein von XXX.
Ja.
Das ist einfach so, dass man am Ende oft die schönen Erlebnisse und mindestens genauso tolle Erlebnisse sich anders basteln kann, so wie du das jetzt beschreibst.
Ja.
Ohne jede Frage. Aber das ist nicht das, was die meisten suchen. Wir können es ihnen erklären, dass es da noch was anderes gibt. Bestes Beispiel, das erste große gemeinsame Laufabenteuer mit meiner heutigen Frau und damaligen frischen Freundin war vor über 10 Jahren bin ich für eine Heftstory FKT-mäßig den HW1 gelaufen. Das ist die Alpkante, ein Fernwanderweg, über 400 Kilometer an der Schwäbischen Alb entlang.
Ja.
Ja. Und den bin ich in 4 Tagen gelaufen. Also 4x100 Kilometer in 4 Tagen.
Ja.
Und hatte meine heutige Frau damals dabei. Das war so die erste Berührung mit dem Sport für sie.
Und dann gleich so was Kleines.
Und wir waren da unterwegs und hatten dann so alle 20 Kilometer, sprich so 4-5 Stationen ausgemacht am Tag, wo sie quasi wartet, hatten das eigentlich gut recherchiert, die Strecke.
Ja.
Und sie hatte eigentlich immer viel Zeit. Es ist ja nicht wie in den Alpen, ist ja gut zugänglich, muss jetzt nicht ewig in den Tal reinfahren oder so, sondern sie hatte immer viel Zeit, hat an den Punkten auf mich gewartet. Es war wunderschönes Frühsommerwetter, perfekt. Es hat, glaube nur einmal geregnet in der Zeit. Früher Juni, alles grün, also ganz toll. Sie konnte da irgendwie am Wohnmobil, ich hatte damals schon Wohnmobil, sie konnte da sitzen, sie hat ein Buch gelesen, sie war, ich glaube, ab und zu sogar mal in einem Freibad und so und dann wird auf mich gewartet und abends waren wir immer irgendwie gut bürgerlich essen und so.
Ja.
Und ich bin dann morgens um 5:30 wieder los und genau 4 Tage. Und es war wirklich für uns beide toll und für niemanden stressig. Denken wir heute noch wirklich gerne dran zurück. Also das war die perfekten 4 Tage für jemand, der ganz exzessiv diesen Sport bis aufs Absolute ausquetschen will, nämlich 100 Kilometer am Tag zu laufen.
Ja.
Irrsinn, ja. Und für jemand, der 4 Tage Urlaub hat und Ruhe will sucht, und was Buch lesen will und die Beine hochlegen will irgendwo und auf dem Wanderparkplatz abhängt und sich einen Kaffee kocht.
Darf ich dir da auch darf ich dir eine Kurzgeschichte von mir erzählen?
Ja, natürlich.
Es dauert gar nicht lang. Vor 2 Jahren durfte ich den Istria 100 laufen. Es war, glaube ich, das erste Jahr, wo es ein UTMB-Event war. Und da bin ich mit meiner Moni nach Istrien gefahren, nach Umag und bin dann ganz normal Freitagabend dort auf die Strecke gestartet. Wir hatten bis auf die letzten 5 Kilometer super Wetterglück. Also es war warm, es war richtig schön. Und Moni, damals meine Freundin, jetzt meine Frau, die ist mir dann 30 Kilometer entgegengelaufen gekommen. und ist mit mir dann 30 Kilometer wieder zurückgelaufen nach Umag.
Ja, das sind ja auch so Sachen.
So, ich meine, jetzt hat natürlich nicht jeder das Glück, dass der Partner dazu in der Lage ist, mal eben 60 Kilometer runter zu spulen. Ja. Für. Aber das war so, sie war dann irgendwann da. Ich habe mich da so drauf gefreut.
Klar.
Und dann haben wir bei jeder Versorgung, die dann kam, gefragt, also gesagt, dass sie mit mir mitläuft. Also das Supported ist jetzt übertrieben. Sie ist ja mit mir mitgelaufen.
Naja, und Support ist Support genug.
Genau. Und ob sie was nehmen darf so. Und da haben die total gastfreundlich. Ja, ja, sie darf trinken, essen, was sie will.
Super.
Und dann sind wir dazu, beide zurück nach Umag, haben dann die letzten 5 Kilometer noch, glaube ich, das Irrsinnsgewitter um die Ohren gehauen bekommen.
Ja.
Und haben dann aber wirklich landschaftlich deine Zusammenhänge wahrnehmen können. Sie war da, ich war happy. Tag später sind wir dann noch durch Istrien mit dem Fahrrad gefahren.
Wahnsinn.
An der Küste entlang hatten dann ein mega Wetterglück, weil im April kann ja da auch alles kommen.
Ja.
Und sind dann 2 Tage später auch nochmal auf die Strecke, sind auch nochmal 20 Kilometer zusammen laufen gegangen.
Ja.
Und reden da auch noch total häufig davon, da denken da auch viel daran. Aber da ist natürlich die Voraussetzung, dass Familie, Partner sowas auch bereitwillig mitgeht, ja. Aber ja. Sonst würde das, glaube ich, auch mit Leuten wie uns nicht funktionieren oder schwierig.
Schwierig, ja. Naja, auf jeden Fall ist es immer für mich immer wieder interessant in der Nachbetrachtung, dass solche Sachen oft mehr im Kopf bleiben als jeder Wettkampf.
Ja,
also diese Geschichte mit diesem HW1-Weg dann den 4 Tagen. Wir denken da beide ganz oft und gerne dran zurück. Ja. Und es kommt passiert immer wieder, dass wir darüber reden, weil das einfach schön war.
Aber gut, ich muss da vielleicht auch so ein bisschen zurückrudern, ich würde niemals Werbung dafür machen, Wettkämpfe sein zu lassen, weil dazu macht das viel zu viel Spaß.
Nein,
aber einfach nur um so als Gedanke, wie kriege ich Dinge unter einen Hut, weil das ja schon wahnsinnig Druck vom Kessel nimmt, zumindest die Menge der Wettkämpfe so ein bisschen zu reduzieren.
Ja.
Und wenn ich so letztes Jahr an Grindelwald denke, Eiger oder auch Garmisch beim Zugspitz Ultra danach, wie die Leute in großen Gruppen, wo sichtlich nicht alle Läufer waren, halt mit Familien zusammenstehen, da eben auch in Gegenden den Jahresurlaub mit so einem Event verknüpfen. Es ist ja dann wirklich ein Highlight für alle irgendwie. Ja.
Klar.
Und ich gerade die Events in den Alpen. Ich glaube, das, was wir, da packe ich mich an die eigene Nase, so ein bisschen machen müssten, unsere Familien da so ein bisschen mehr mit ins Boot zu holen. Und oder? Weil ganz oft macht man das vielleicht auch zu wenig.
Ja, also auf der einen Seite die Familien mehr, klar, ins Boot holen, auf der anderen Seite aber vielleicht auch manchmal auch sagen, da müssen wir eine Trennlinie ziehen und an dem Wochenende, klar, da macht der eine das, aber der andere aber auch ganz bewusst dann auch was anderes,
ja.
Klar. Aber man muss es halt so organisieren und so kommunizieren. Ich bin da auch nicht immer gut, eher schlecht drin, aber so muss es wahrscheinlich funktionieren. Tom, zum Abschluss noch ein Thema.
Bitte.
Was mich interessiert, um nochmal zurückzukommen zu so einem Alltag und wie sehr der Sport auch so in einem Leben und in so einem Tagesablauf seinen Platz findet.
Ja.
Denkst du auch manchmal, das kann doch jetzt nicht sein, dass bei dir oder bei dir oder bei dir der Sport so eine dominante Rolle einnimmt? Mach dich doch locker, du bist doch kein Profi, du bist doch kein Berufsläufer. Also dieses Absprechen des Sports in seinem Umfang, ja, bei einem Hobbyläufer, weil er halt nicht davon lebt, weißt du, wie ich meine? Mhm. Also man würde ja einem Profi oder einem Semi-Profi oder so einem Elite-Runner, hatten wir ja vorher schon, immer zusprechen, dass dieser Sport dieses Leben und diesen Alltag unglaublich dominiert und einnimmt und alle anderen Sachen, die es so gibt, werden so drum herum trapiert, dass das irgendwie funktioniert.
Ja.
Ja. Und wenn das jemand macht, der quasi ums Finish läuft und nicht um Sieg oder so, da würde man ja sagen, ja, hey, jetzt ist aber auch mal gut. Also ja, mach doch jetzt hier nicht so eine Welle. Ich ertappe mich schon dabei, dass ich so denke, dass ich bei vielen Leuten denke, hey, jetzt ist gut. Mach hier doch jetzt nicht auf Profi und unterwirf jetzt dem alles. Das ist, so gut bist du doch nicht.
Ja.
So denke ich manchmal schon.
Ja.
Ist es falsch gedacht? Ist es nicht also eher so, dass man das jedem einfach überlassen muss? Und wenn jemand eine Struktur haben will wie ein Profi, obwohl er gar kein Profi ist, dann soll er es halt bitte machen. Das ist sein Leben.
Also ich glaube, wenn es jemand ist, der dir nahesteht, also wenn es jetzt deine Frau machen würde, finde ich, hast du schon das gute Recht, da zumindest mal nachzufragen. Aber ich glaube, man muss erst mal so anfangen, welche Distanzen läuft denn der oder diejenige. Man muss ja ganz klar sagen, je länger die Distanzen werden, desto größer wird unweigerlich der Trainingsumfang. Desto mehr Zeit muss man auch investieren. Und je besser man im ambitionierten Hobbybereich ist, umso desto schneller kommen natürlich auch Ambitionen Richtung Podest. Und auch da, glaube ich, wächst unweigerlich der Trainingsumfang. Hm. Ich glaube schon grundsätzlich hast du gar nicht so Unrecht. Also die Frage könnte man sich selber stellen, aber unterm Strich muss es jeder für sich selber entscheiden. Also ich merke, ich kann dir das bei mir als Beispiel einfach mal erklären. Es ist so, ich laufe natürlich nie ums Podest mit. Ich bin kein Profi und kein Semi-Profi, sondern bin einfach ein ambitionierter Hobbyläufer.
Ja.
Und merke aber, dass ich gerade in dem Bereich Langstrecke noch viel Potenzial habe, so ja, zumindest mein Gefühl.
Ja.
Und jetzt wäre ich 39 in zwei Wochen und ich will jetzt gar nicht mit einer Alterskeule kommen, weil jetzt 39 ist nicht alt. Aber ich möchte gerne noch dieses Potenzial, wo ich glaube zu haben, rauskitzeln. Und dieses Gefühl erzeugt dann bei mir ein schlechtes Gewissen, wenn ich jetzt mal ein Training nicht machen kann. Mhm. Obwohl ich aber weiß, das ist so ein bisschen schizophren, eigentlich wäre es jetzt auch vielleicht gescheiter, mit meiner Frau ein Eis essen zu gehen.
Ja.
So. Und ich glaube, dass man muss da auch so ein bisschen auf die Güte des Partners hoffen, dass der oder diejenige das so ein bisschen einordnen kann, dass das halt auch nicht persönlich gemeint ist. Manchmal kommt man da auch selber aus der Haut nicht raus. Man, jeder meint, ein super Läufer zu sein. Die wenigsten sind es dann am Ende. Aber darum geht's auch gar nicht.
Hm.
Ich glaube, es geht um die eigene Ambition. Es geht um den Spaß natürlich auch irgendwo. Aber grundsätzlich doch eigentlich, also du hast natürlich recht, man kann es hinterfragen. Muss jemand, der hobbymäßig läuft, wie ein Profi trainieren? Zumindest was Zeit angeht.
Mhm.
Wenn andere Dinge drunter leiden, natürlich nicht. Ja. Also wenn die Qualität der Arbeit drunter leidet, nicht. Wenn die Familie drunter leidet, nicht. Dann sollte man sich zumindest mal Gedanken darüber machen. Auch Alternativsport.
Ja.
Ja. Also es muss ja nicht immer heißen, dass man jetzt gemeinsam auf der Couch sitzt. Man kann ja gemeinsam wandern gehen, radeln gehen, schwimmen gehen, klettern gehen, bouldern gehen. Also es gibt ja Millionen Möglichkeiten, die man gemeinsam erleben kann. Ne?
Ja.
Aber wie siehst du das?
Ja, ich bin hin und her gerissen. Also ich will eigentlich da nicht so drüber urteilen. Ich möchte auch mehr dahin kommen zu sagen, hey, wenn jemand selbst ohne überhaupt einen Wettkampf zu laufen,
ja,
Tag und Nacht trainieren und Intervalle schrubben, dann soll er das bitte machen, wenn er Spaß dran hat. Ich habe ja auch mal einen ehemaligen, wirklich sehr, sehr starken, also auch internationalen Top-Bergläufer kennengelernt, der den Sport dann aus Altersgründen beendet hat und der hat einfach so weiter trainiert. Und ich wollte dann von ihm wissen, ja, um Himmels Willen, wieso trainierst du denn bitte auf dem Niveau jetzt weiter, ohne Wettkämpfe zu laufen? Da sagt er, nee, also Wettkämpfe ist er nicht mehr so konkurrenzfähig, wie er sein will, weil er halt einfach auf die 40 jetzt zugeht.
Ja.
Aber er will so weiter trainieren, weil er Spaß dran hat und weil er dieses Körpergefühl einfach mag. Er mag dieses Körpergefühl. Er will auch weiterhin topfit sein. Er will dieses Gefühl einfach haben für sich. Punkt. Und das war für mich eine ziemlich plausible Erklärung.
Und man darf nicht vergessen, jeder Mensch, da zähle ich uns jetzt beide mal dazu, die dieses Gefühl kennen, sich topfit zu fühlen, und ein gutes Körpergefühl zu haben, da steckt verdammt viel Arbeit, viel Zeit und ja, viel, viel Herzblut dahinter. Ja. Und da muss man auch vorsichtig sein, dass man das nicht unbedingt zu sehr in Frage stellt.
Ja, ja, genau. Deswegen sage ich, ich bin da, ich, also, ja, klar. Also, als Journalist ist es schon so, dass mich das sehr interessiert, wie sieht ein Alltag aus von der oder dem Profi-Elite-Runner. Ja. Da gucke ich, das versuche ich schon immer rauszubekommen. Es interessiert mich sehr, weil als Journalist ich mir schon ein Urteil bilden will, naja, wie, mit wie viel Aufwand erreicht jemand etwas? Das interessiert mich schon. Also das finde ich schon, da vergleiche ich dann auch. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, also jetzt wirklich nur ein Beispiel, wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, dass ein Hannes Namberger, ja, als, sagen wir mal, bester deutscher Ultra-Trail-Läufer auf Distanzen, ja, ab 80, 100 Kilometer, wenn ich das sehe, dass der ja einen Job hat bei der Bundespolizei,
ein Haus umbaut,
jetzt ein Kind hat, der ist kein Berufsläufer in dem Sinne. Also der hat eine andere Tagesstruktur als ein, glaube ich jetzt, Dimitri Mitjaev. Er läuft aber trotzdem in Südafrika mit Mitjaev über die Ziellinie als Erster.
Ja.
Ja. Also er ist voll konkurrenzfähig mit so jemand, ja. Ja, also Hannes hält definitiv mit Leuten in Wettkämpfen mit, die dann nochmal ganz andere Möglichkeiten haben. Und das finde ich als Journalist in der Beobachtung, finde ich das schon interessant. Mhm. Ja. Auch wenn ich beobachte, dass eine Daniela Oemus zum Beispiel, die zumindest bis vor kurzem noch da voll in ihrem Job im Krankenhaus Nachtschichten und Frühschichten involviert war, dass die Cegama gewinnt und da Mädels dann auch hinter sich lässt, die ja zumindest im Moment sich voll und ganz eben auf so einen Sport konzentrieren können, ohne Kinder, ohne Familie. Das interessiert mich schon, da gucke ich schon genau hin. Und ich finde, dass sich jemand, der also voll berufsmäßig mit einem Profivertrag zu 100% den Sport, der muss sich da auch bewerten lassen, genau messen lassen. Total. Wenn dann jemand, der, keine Ahnung, 10 Jahre älter ist, ein Ludovic oder so, auch jemand, der sehr viel älter ist, da an jemand vorbeiläuft, da muss man sich schon damit konfrontieren, das finde ich schon. Also.
Ja, und jedes Arbeitsverhältnis ist ein Preis-Leistungs-Verhältnis und die Leistung ist dann die sportliche in dem Fall und an der wird man gemessen. Und wenn die dann nicht passt, dann ist ja, es hört sich jetzt vielleicht so ein bisschen merkwürdig an, aber dann passt ja die Arbeit nicht ganz. Oder und da gebe ich dir recht. Also da muss man sich dann schon so ein bisschen beäugen lassen. Und wenn
also wie gesagt, als Privatmensch denke ich mir immer, hey, soll halt jeder machen, wie er will. Ja? Ja. Hauptsache die Leute haben Spaß dran, egal ob als Profi oder als Hobby-Runner. Ist ja okay, aber als Journalist gucke ich schon. Und da denke ich mir dann auch, wow, krass, ein Andreas Schindler, der ist über 40 und hat Familie und Job und der läuft einem weit jüngeren Vollprofi in die Hacken hinten rein.
Ja.
Und dann finde ich das bewundernswert und das darf man auch so formulieren.
Finde ich auch,
so schreiben. Also, es ist muss dann die Sache nicht zwangsläufig schlecht reden oder so damit, aber es ist auf jeden Fall eine Beobachtung.
Ja, ja, das ist natürlich auch nochmal eine andere Energie, aus der man es heraus macht, wenn man jetzt den Druck hat, das als Profi liefern zu müssen.
Ja.
Ist es auch als Semi-Profi, dann kommt es ja auch noch on top, das darf man ja auch nicht vergessen. Dann hast du den beruflichen Druck. Und dann irgendwo auch den Druck von deinem Materialsponsor vielleicht, dass die was sehen wollen.
Ja, ja, total.
Also von daher, aber unterm Strich, ich rede jetzt mal von der breiten Masse, die Hobbyläufer, ist ja eigentlich der eigentliche Wettkampf gar nicht das Highlight, sondern die Vorbereitung und der Weg dorthin ist ja eigentlich das, was man wo man gar nicht sagen sollte, ah, jetzt schon wieder Training, sondern jedes Training individuell wirklich bewusst wahrnehmen sollte. Weil das ist ja eigentlich die längste Zeit, die man sozusagen für diesen Wettkampf investiert. Das muss Qualität haben.
Ja.
Das muss Qualität haben und da muss man dann entsprechende Prios setzen.
Also ich glaube, so können wir die Folge heute beenden.
Ja.
So ein Alltag, egal für wen, mit dem Sport,
ja.
In dem Sport und mit dem Sport muss Qualität haben.
Ja.
Und wenn die Qualität nachlässt, dann macht es vielleicht auf jeden Fall Sinn, mal zu sagen, hey, komm, jetzt streiche ich das mal raus und nimm was anderes mal mit rein. Wenn es für eine gewisse Zeit ist, kann sich ja wieder ändern. Aber ich glaube, man muss flexibel bleiben. Man muss, egal ob Hobby oder Elite, man muss flexibel bleiben, man muss immer bereit sein, Dinge einfach auch anzupassen und reinzuholen oder rauszuschmeißen.
Achtsam sein, wie die Familie drauf reagiert. Und unterm Strich kann man sich am Abend auf der Couch immer noch das Trail-Magazin reinschmackofazieren.
Oh, hey du, jetzt gehen wir so raus, wie wir reingegangen sind.
Genial,
heute frei. Du haust da diese Schleichwerbung rein, das ist ja Wahnsinn.
Ich wollte jetzt gerade was sagen, das ist aber nicht alterskonform. Nein,
dann lassen wir es.
Aber
hey Tom, schön war's.
Es war richtig schön.
War schön, vielen Dank.
Gerne. Ich sag danke.
Bis nächste Woche.
Bis nächste Woche.
Wir lassen uns was Schönes einfallen,
so oder? So schaut's aus.
Genau.
Also ihr Hobbyläufer und Profis da draußen.
Macht's gut.
Macht's gut.
Übertreibt's nicht.
Richtig. Servus.
Servus. Ciao. Ciao.